Breitband-Topic.
Algorithmen, die Behörden bei der Arbeit unterstützen, das klingt praktisch, modern und erstmal nach einer Vereinfachung der Bürokratie. Hat man sich wohl auch in Österreich gedacht, denn da sollen Maschinen ab kommendem Jahr die Mitarbeiter in den Jobcentern unterstützen. In Polen ist ein solches System auch schon länger im Einsatz und in den Niederlanden wird Algorithmus gestützt nach Sozialbetrügern gefahndet. Was dort passiert, hat Jan Rehm zusammengefasst.
Sowohl in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern Europas leiden die Ämter unter Personalmangel. Viel zu wenig Mitarbeiter müssen sich um viel zu viel Betroffene kümmern. Das ist ein Grund, warum in den vergangenen Monaten und Jahren computergestützte Werkzeuge eingeführt wurden. Nele Heise, Medienforscherin aus Hamburg und Mitarbeiterin bei iRights e.V., erklärt, das seien Programme,
die versucht werden, in öffentlichen Behörden, in staatlichen Behörden einzusetzen, um sozusagen Prozesse in diesen Behörden effizienter zu gestalten.
Aktuell steht ein Programm in Österreich vor dem Start. Ab kommendem Jahr soll es beim Arbeitsmarktservice, dem Pendant zum Deutschen Jobcenter, Arbeitssuchende in drei Kategorien einteilen. Digitalbürgerrechtler sind wenig begeistert. Ihnen gefällt nicht, dass wirtschaftlich Schwache maschinell verwaltet werden sollen. Sie befürchten außerdem hohe Fehlerquoten und Diskriminierung durch die algorithmischen Systeme. Wobei daran die Technik an sich nicht schuld ist, wie Forscherin Heise erklärt.
Die Frage der Parteilichkeit stellt sich nicht beim Algorithmus selber, sondern eher grundsätzlich bei demjenigen, der so einen Algorithmus baut oder programmiert, entwickeln lässt und da bestimmte Vorgaben macht und bei denjenigen, die algorithmische Systeme dann wiederum anwenden oder aus diesen Empfehlungen Handlung werden lassen.
In Polen ist eine vergleichbare Software schon im Einsatz. Jędrek Niklas, der derzeit an der London School of Economics forscht, hat mit der polnischen Bürgerrechtsstiftung Panoptikon an einem Report über das System gearbeitet.
Das System wurde 2015 in polnischen Jobcentern eingeführt. Es soll den Mitarbeitern helfen, festzulegen, wer Hilfen bekommt und zu entscheiden, wer gut in den Arbeitsmarkt integriert werden kann.
Dafür teilt das System die Jobsuchenden in drei Kategorien ein. In die erste fallen meist gut gebildete junge Menschen, die keine großartige Förderung brauchen und schnell einen Job finden. Jobsuchende in der zweiten Kategorie bekommen Förderung, um besser vermittelt werden zu können.
Dann ist da die dritte Kategorie und hier wird es schwierig. Denn Menschen der dritten Kategorie bekommen keine Förderung. Das sind Menschen mit Problemen wie Drogensucht, aber auch Alleinerziehende. Die werden dann an andere soziale Dienste verwiesen. Aber auch da bekommen sie keine Hilfe.
Wer in welche Kategorie fällt, entscheiden in erster Linie die Algorithmen. Doch nach welchen Kriterien? Das ist nicht bekannt und macht es schwer, Fehleinschätzungen anzufechten oder überhaupt zu bemerken. Die polnischen Bürgerrechtler schaffen es zumindest, die Fragen und standardisierten Antworten freizuklagen, anhand derer unter anderem entschieden wird. Die Berechnung und der Programmcode allerdings blieben unter Verschluss, meint Jędrek Niklas.
Es ist nicht so, dass die Systeme wirklich eine neue Ebene an Problemen gebracht haben. Sie verstärken aber die Folgen beispielsweise des Personalmangels. Die Systeme sind ein Baustein, der im Moment mehr schadet als nützt, aber eben doch nur ein Spiegel der elementaren Probleme der Institution Arbeitsamt.
Intransparenz ist es auch, die in den Niederlanden Grund für Protest gegen ein System namens System Risk Indication, kurz SIRI, ist. SIRI und Ableger des Systems suchen sowohl zentral, aber auch auf kommunaler Ebene nach Sozialhilfebetrügern. Anfangs nahmen die Niederländer das System kaum wahr, berichtet Mirko Tobias Schäfer, ein Deutscher, der seit über einem Jahrzehnt in den Niederlanden forscht. Aktuell ist er Associate Professor an der Utrecht University und Projektleiter der Utrecht Data School.
Das System läuft schon länger, ist aber eigentlich in den ersten Jahren an der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vorbeigelaufen. In diesem Jahr regte sich wirklich deutlicher Widerstand. Es gibt also Bürgergruppen und vor allem Privacy Advocacy Groups, die sich dafür einsetzen, dass dieses System abgeschaltet wird oder in anderer Form angewendet wird.
Kritisiert wird, dass alle Menschen unter Generalverdacht gestellt und vom System durchleuchtet werden. Denn die Erfolgsquote ist mager.
Ich habe nachgelesen, dass ein System, das auf kommunaler Ebene eingesetzt wurde, 22 Verdächtige hervorgebracht hat, von denen man schlussendlich nur 9 einen Betrug nachweisen konnte. Also hier ist wirklich die Proportionalität des Systems steht hier zur Frage.
In der Tat eine recht maue Erfolgsbilanz. Über Algorithmen, die in verschiedenen Ländern eingesetzt werden oder werden sollen, um Behörden zu unterstützen, darüber haben wir eben schon gesprochen. Bemerkenswert ist ja bei diesen Beispielen aus Österreich, Polen und den Niederlanden, dass diese Algorithmen immer dort eingesetzt werden, wo es um die Kontrolle sozial schwächer gestellter geht. Also um Menschen, von denen man im Zweifelsfall nicht erwartet, dass da großer Widerstand kommt. Über dieses Thema habe ich vor der Sendung auch mit dem Medienphilosophen Tobias Matzner gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, ob er diese Umstellung auf Algorithmen gerade in Jobcentern auch für eine normale Begleiterscheinung, ja einer zunehmend auch automatisierten Welt hält, oder ob man diese Algorithmen hier explizit einsetzt, weil man eben von den Betroffenen kaum Kritik erwartet.
Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die das vorschlagen und das einsetzen, erstmal daran glauben, dass sie da eine gute Technik vorschlagen. Dieser Glaube ist aber basiert auf meiner Meinung nach verkürzten Annahmen. Und es ist aber kein Zufall, dass sowas sich dann doch immer wieder dort findet, wo es um sozial schwache Menschen geht. Weit vor algorithmischen Verfahren ging es schon immer darum, gerade solche Menschen sehr stark in den Fokus von Überwachungs- und Kontrollmechanismen zu nehmen.
Sie sagen, es ist kein Zufall, vielleicht auch, weil es viel einfacher ist, an deren Daten zu kommen.
Ja, ich glaube, da laufen ganz viele Dinge zusammen. Auf der einen Seite sind das tatsächlich Menschen, die in einer gewissen Abhängigkeit sind. Wenn ich abhängig bin, kann ich nicht frei entscheiden, dann muss ich meine Daten hergeben. Das merken wir auch alle im Gesundheitssystem zum Beispiel. Ne? Und dann, wie gesagt, gibt es auch noch schon noch diese Verdachtshaltung, ne? Dass Menschen, die staatliche Leistungen empfangen, nicht arme Menschen sind, denen man helfen müsste, sondern dass das irgendwie auch Menschen sein könnten, die betrügen oder die uns ausnutzen, all diese Dinge. Und ich glaube, das kommt in sehr schwierig auseinanderzunehmenden Verflechtungen alles irgendwie zusammen und führt dann dazu, dass es oft tatsächlich Menschen sind, am unteren Ende der gesellschaftlichen Stratifizierung sozusagen, die dann in den Fokus von Überwachung kommen.
Nun gibt es ja verschiedene Punkte, an denen die Kritik da ansetzen kann. Und sie wird ja auch formuliert, die Kritik an diesen softwaregeschützten Entscheidungsfindungsprozessen. Ja, also man kann sagen, problematisch ist die Diskriminierung, natürlich die mangelnde Transparenz, dann natürlich auch das Problem, dass es schwierig ist, gegen diese Entscheidungen der Algorithmen vorzugehen. Das kam ja eben in dem Beitrag auch vor. Worin sehen Sie denn das Hauptproblem?
Ich glaube, das Hauptproblem gibt es gar nicht, sondern es sind tatsächlich viele Probleme. Ein Problem ist tatsächlich Diskriminierung, das finde ich sehr wichtig, und zwar versteckte Diskriminierung, weil diese algorithmischen Verfahren basieren auf sehr, sehr vielen Daten, sehr, sehr vielen kleinteiligen Daten, die auch jedes für sich genommen, also jedes Daten für sich genommen, erstmal gar nicht so verdächtig erscheinen. Das ist, kann so Kleinkram sein wie, was habe ich im Online-Shop gekauft oder wo bin ich mit dem Zug hingefahren oder mit wem bin ich bei Facebook befreundet. All diese Dinge, wo man jemals für sich denken, das ist ja nicht wichtig, aber in der Summe genommen können das Muster ergeben, die Aussagekraft haben über Dinge, die dann diskriminierungsrelevant sind, wie das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, die Herkunft und so weiter. Das heißt, diese Algorithmen sind sehr gut darin, so Stellvertreterdaten zu finden. Wir haben gesetzlich geschützt gewisse Eigenschaften, die wir in institutionellen Entscheidungen nicht berücksichtigen dürfen. Steht im Gleichstellungsgesetz, Geschlecht, Herkunft, Rasse steht da auch noch drin, Ethnizität, Religion und so weiter. Diese Daten werden dann tatsächlich auch explizit als solche nicht benutzt, aber man kann trotzdem Rückschlüsse auf genau diese Eigenschaften ziehen, indem man diese Stellvertreterdaten findet. Das zweite große Problem ist tatsächlich die Unverfügbarkeit. Also wird irgendwie eine Entscheidung getroffen und es ist nicht besonders klar, wie diese Entscheidung getroffen wird. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass immer, wenn so ein Verfahren zum Einsatz kommt, im Voraus geklärt wird, wo können die Leute, die davon betroffen sind, sich hinwenden. Da muss es eine Ansprechstelle geben, eine institutionalisierte Stelle, wo man sagen kann, okay, das ist der Ort, wo die Beschwerden hingehen, und die muss dann wiederum auch die Einblicke und auch die institutionelle Macht haben, das eventuell zu revidieren.
Damit also, könnte man das auch einfacher machen, sozusagen gegen die Entscheidung der Algorithmen dann vorzugehen.
Genau, weil also die kommen ja mit so einer gewissen Aura von Objektivität. Aber es ist ganz klar, dass dieses Verfahren, wie jedes Verfahren, Fehler produzieren wird. Bloß, dass hier diese Fehler, sagen wir mal, noch tiefer hinter einer institutionellen Grenze, die dann nochmal hinter einer technischen Grenze liegt, ganz tief irgendwo versteckt sind. So stark versteckt, dass man davon ausgehen muss, dass Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter im Alltag diese Fehler erstmal nicht auffallen. Die benutzen die Software, die kriegen Ergebnis, die halten sich an das Ergebnis. Dafür ist die Software da. Das kann man diesen Menschen auch nicht übel nehmen. Ne? Wenn man diese Software einsetzt, müssen sie sich darauf verlassen, dass sie ihnen was Vernünftiges liefert. Wenn das also so ist, muss es irgendeine andere Stelle geben, die dann da sehr gut und kleinteilig kontrolliert. Das ist sehr schwer und...
Müsste auch eine unabhängige Stelle sein.
Im besten Fall eine unabhängige Stelle. Es ist sehr schwer, weil sobald man maschinelles Lernen einsetzt, das Problem ist, dass man es nicht mehr mit einer Technik zu tun hat, die man dann einmal prüfen kann, ob sie gut funktioniert, wie beim TÜV, beim Auto, ne, alle paar Jahre. Und man geht davon aus, dass sich da nichts verändert. Maschinelles Lernen heißt aber, dass sich das Verfahren mit den Daten anpasst. Das heißt, im Extremfall, bei jeder Entscheidung ist es schon eine andere Technik. Bei jeder Entscheidung ist es schon ein Algorithmus, mit dem ich was zu tun habe. Und das ist eigentlich im Voraus nicht mehr absehbar, was da passieren wird. Das heißt, wenn man das überhaupt einsetzen will, und das muss man sich fragen, ob man so ein Verfahren bei schwerwiegenden Einschätzungen überhaupt einsetzen möchte, eben aufgrund dieser Unabsehbarkeit. Aber wenn man das tut, muss man sich tatsächlich bewusst sein, dass schwerwiegende Fehler geschehen werden und dass man dann einen sehr guten Prozess haben muss, um den Menschen, die davon betroffen sind, eine Anlaufstelle und dann auch irgendwie einen Ausgleich oder eine Wiedergutmachung oder was auch immer, das dann eine Revision, es kommt dann wieder auf den Einzelfall an, ermöglichen zu können.
Wie würden Sie denn dieses Empfehlungssystem, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, der Jobcenter einschätzen? Ist das so eine Art soziales Scoring-System, so ein Sozialkreditsystem, wie man das ja vielleicht auch aus China kennt, das im Endeffekt dann ein bestimmtes Verhalten sanktioniert und ein anderes belohnt? Werden dann im Endeffekt dadurch staatliche Leistungen dann eben doch an einen sogenannten Social Score geknüpft?
Ich weiß nicht genau, welche Daten da reinkommen. Aber das sieht, an dem Fall sieht man sehr schön, dass man da so eine ganz fiese Belastungsstruktur schafft für die Menschen, die davon betroffen sind, aus denen man nicht rauskommt. Man könnte nämlich auf der einen Seite sagen, die Daten sind transparent, die Kriterien sind transparent. Und in dem Moment ist ganz klar, in dem Moment habe ich so eine Art Social Credit System. Ne? Das heißt, alles das, was in meine Bewertung einfließt, muss ich jetzt in meinem Alltag die ganze Zeit darauf achten, halte ich mich da dran, mache ich das so, dass ich nachher eine gute Bewertung auf dem Arbeitsamt kriege. Wenn die Daten nicht transparent sind, was die Alternative wäre, dann arbeitet man wieder gegen so eine Blackbox und denkt sich die ganze Zeit, okay, was müsste ich machen? Das kann dann zu auch übererwünschtem Verhalten führen, also dass man Dinge tut, die man eigentlich gar nicht haben will von staatlicher Seite, aber alle denken, man müsste sie tun. Also es wird so oder so irgendwie ein Druck aufgebaut. Der sieht nur anders aus, aber der Druck ist einfach da. Und das zweite große Problem, das ich mit diesem System habe, ist, dass es einfach alle Menschen in drei Klassen schmeißt. Geringe Chancen, mittlere Chancen, hohe Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist immer das Problem bei Automatisierung. Man braucht eine gewisse Abstraktionsleistung, sonst würde sie nichts bringen, sonst könnte man nach wie vor Menschen an Einzelfälle setzen. Aber wenn man diese zu stark macht, und in dem Fall finde ich das deutlich zu stark, dann wird jede Möglichkeit, auch den Menschen gerecht zu werden, verunmöglicht.
Klingt auf jeden Fall nicht nach einem Plädoyer dieser Algorithmen.
Ich möchte aber noch dazu sagen, ich möchte jetzt nicht algorithmische Verfahren generell verteufeln. Ich finde, da steckt sehr viel Potenzial drin. Zum Beispiel gerade ja auch diese versteckten Vorurteile, die wir in der Gesellschaft haben, zu entdecken. Weil da analysieren wir damit auch erstmal unsere Gesellschaft und sagen, okay, hier gibt es quasi Dinge, die nehmen wir gar nicht als diskriminierungsrelevant wahr, die nehmen wir auch nicht als Machtposition wahr, ist es aber. Das heißt, das kann ja auch Vorteile haben, diese Daten zu haben. Es ist auch nicht so, dass Menschen immer besser sind. Wir wissen alle, Menschen sind auch vorurteilsbelastet, Menschen haben auch schlechte Tage, Menschen reagieren auch mal emotional. Der Fehler liegt nur da, wenn man sagt, wir sehen alle diese negativen Eigenschaften der Menschen. Und die Algorithmen sind jetzt besser, weil sie neutral und abstrakt und mathematisch und formal arbeiten. Da ist der Fehler.
Ein Plädoyer von dem Medienphilosophen Tobias Matzner für mehr Transparenz und eine gute Portion Skepsis, wenn es um den Einsatz von Algorithmen gerade im Sozialbereich geht.